Wir sind im Propheten Maleachi unterwegs und wollen also in vier Abenden einmal den Propheten Maleachi in der Gesamtheit betrachten. Dieses Thema haben wir über den Propheten Maleachi gestellt, zurück zur ersten Liebe. Das ist das Hauptthema des gesamten Buches. Maleachi ist ein alttestamentlicher Prophet, der sich an ein Volk richtet, das wohl die erste Liebe verlassen hat. Ähnlich wie wir das in Offenbarung 2 lesen, von der christlichen Gemeinde in Ephesus. Und Maleachi ruft das Volk zurück zu dieser ersten brennenden, hingegebenen Liebe zu Gott. Maleachi tut das so, indem er 6 Briefe abgibt, also 6 unterschiedliche Themen betrachtet. Die ersten Themen haben wir schon in den letzten 2 Abenden betrachtet. Erster Abend hatte ich überschrieben mit Gottes Liebe ist keine Lüge. Das Volk zweifelte daran, dass Gott das Volk liebt. Das Volk sah nichts davon. Es lebte nicht in großem Wohlstand. Und so zweifelten sie an der Liebe Gottes. Und Gott musste ihnen klar machen, doch, ich liebe euch, auch wenn ihr das manchmal nicht so seht. Aber hier liegt die Wurzel. Vermutlich zweifelte das Volk an der Liebe Gottes. Und das war die Wurzel, warum sie dann in ihrem ganzen Leben nicht mehr hingegeben lebten. Zweiter Brief, den Maleachi dann abgibt, den habe ich so überschrieben: Gott will nicht die Reste, er will das Beste. Dieses Zurücktreten von der ersten Liebe hat das Volk dazu bewogen, Gott sehr nachlässig zu behandeln. Ihm nicht mehr das Beste zu geben, was sie in ihrem Leben hatten, sondern nur noch die Dinge, die vielleicht irgendwo übrig blieben. Ich habe das mal die Reste genannt. Das waren die ersten beiden Briefe. 4 sind noch übrig. Und wer rechnen kann, der fragt sich jetzt, Moment, 4 Abende, 2 sind schon rum, 6 Briefe, 4 fehlen noch, wie machen wir denn das? Das geht nicht anders, als dass wir heute 2 Briefe betrachten und morgen dann auch nochmal 2. Zugegeben, das ist sportlich, aber das kriegen wir ganz sicher hin. Also heute wird es um 2 unterschiedliche Themen gehen. Die nächsten beiden Briefe, die Maleachi abgibt, die betrachten wir heute. Und der nächste Brief, das hat Marco schon genannt, den nenne ich die Kunst des langen Atems. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Schaut mal hier, was ist das? Das sind Taucher. Das war jetzt eine sehr schnelle Antwort. Die ist auch richtig, nur ich würde es gern spezifischer wissen. Was denn für ein Taucher? Tiefseetaucher, ja, es geht in die Richtung. Diese Personen nennen sich Apnoe-Taucher. Das ist eine ganz spezielle Sportart. Apnoe-Taucher sind Taucher, die ohne technische Hilfsmittel tauchen. Also, da wird einmal die Lunge richtig vollgepumpt mit Luft und dann versuchen sie entweder möglichst tief zu kommen oder möglichst lange unter Wasser zu bleiben. Das hier ist einer, der versucht, möglichst tief zu kommen. Man sieht da so ein Seil an der Seite. Der lässt sich also von einem Gewicht an diesem Seil runterziehen und taucht dann möglichst tief und versucht, einen Weltrekord aufzustellen. Aber ohne Hilfsmittel, nur mit einem Atemzug. Ja, was meint ihr? Wie tief kommt so ein Taucher? Wo liegt der Weltrekord, Waldemar? 60? 60 Meter? 60, 70, 80? Also das klingt schon sehr abenteuerlich, was ihr da sagt. Es geht aber noch tiefer. Der Tieftauchweltrekord liegt bei 214 Meter. Ist kaum vorstellbar, ne? Da herrscht eigentlich so ein Druck, wie können die da unten überleben? Es funktioniert. 214 Meter, das ist grandios. Dann gibt es Taucher, die versuchen, möglichst lange unter Wasser zu bleiben. Das ist hier so einer. Der taucht nicht möglichst tief, sondern der zieht einmal die Lunge voll mit Sauerstoff. Und dann bleibt er regungslos im Wasser, unter Wasser und versucht möglichst lange zu tauchen, also möglichst lange unter Wasser zu bleiben. Das ist der Zeitweltrekord. Da frage ich euch auch gleich mal, wie lange ist denn der wohl? Wie lange kann man mit einem Atemzug unter Wasser bleiben? Damit ihr ein bisschen eine Größenordnung habt, nenne ich euch gerade mal meinen Bestwert. In der Badewanne ausprobiert, also Matthias taucht mit einem Atemzug in der Badewanne 54 Sekunden. Ihr seid erstaunt, ne? Ja? Ja, gut. Also, 54 Sekunden. Wie lang hält wohl so ein Taucher unter Wasser aus?
Halbe Stunde.
Ja. Ja. Gut, man ahnt ja schon, da kommen irgendwelche Zahlen raus, die ganz abenteuerlich klingen. Nee, eine halbe Stunde ist es nicht, aber trotzdem 11 Minuten 35 Sekunden. Das überlegt euch mal. Das ist schon eine Leistung. 11 Minuten 35 Sekunden. Aber egal wie gut diese Leute trainieren, irgendwann geht denen die Luft aus. Das ist so. Denn Taucher, Menschen sind ja nicht fürs Wasser geschaffen. Wenn sie sich noch so anstrengen, irgendwann geht ihnen die Luft aus. Wir staunen darüber, ja, wenn so ein Taucher 11 Minuten unter Wasser bleibt. Wenn da gerade mal ein Thunfisch vorbeikommt, der staunt nicht. Für ihn ist das ein Klacks, 11 Minuten 35. Der ist fürs Wasser geschaffen. Ja, der kann natürlich lange unter Wasser bleiben, aber dieser Mensch nicht. Dieses Bild, also diesen langen Atem zu haben, finde ich, ist eine gute Umschreibung dessen, was wir sonst mit Treue umschreiben. Wenn die Bibel von Treue spricht, dann meint sie, bei einer Sache konsequent und über eine lange Zeit dabei bleiben. Können wir das überhaupt? Wir Menschen sind nicht treu, das wissen wir von der Bibel. Gott ist treu, das wird nachher auch noch zur Sprache kommen. Ja, Gott ist treu. Gott kann über lange Zeit bei seinen Versprechungen bleiben, bei den Menschen bleiben, zu denen er sich gestellt hat. Uns geht irgendwann die Luft aus. Und das beschreibt Maleachi in seinem dritten Brief. Da geht es nämlich um Treulosigkeit. Das ist ein Schlüsselwort in diesem Abschnitt. Ich möchte uns gerne den Abschnitt mal im Zusammenhang lesen. Das ist Kapitel 2, die Verse 10 bis 16. Und da werdet ihr merken, fünfmal kommt hier das Wort treulos vor. Dass sie nicht mehr bei der ersten Liebe waren, sorgte dafür, dass ihnen auch dieser lange Atem ausging, dass sie die Treue nicht mehr leben konnten. Ich lese mal ab Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Juda hat treulos gehandelt, und ein Greuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und er hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt und antwortet aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Und zweitens tut ihr dies. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend, handle nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Also Treulosigkeit ist das, was Gott bei dem Volk beobachtet. Und Gott macht das fest an zwei Dingen. Und zwar an diesen beiden hier. Treulosigkeit lässt sich natürlich auch in anderen Lebensbereichen erkennen. Aber hier in diesem Fall sagt Gott, an zwei Stellen sehe ich starke Treulosigkeit bei euch, bei der Eheschließung und bei der Ehescheidung. Und diese beiden Dinge spricht Gott hier an. Ja, das ist ein sensibles Thema, das wir heute Abend haben. Aber die Bibel nimmt sich auch diesen Themen an. Und vielleicht ist es gut, solche Themen auch mal in solchen Abenden, in solchen Themenreihen zu behandeln, wie wir es gerade haben. Ich entdecke immer mehr Unsicherheit, auch unter Christen. Wie geht man mit dieser Thematik um? Eheschließung, Ehescheidung. Was sagt die Bibel dazu? Das wird heute Abend kein Eheseminar werden. Man könnte viel mehr noch zu Ehe und Ehescheidung sagen, als ich das tue. Ich werde mich hier an dem Text halten, im Maleachi-Buch, und mal schauen, was spricht Gott hier an. Aber bevor wir zu diesen beiden Themen kommen, Eheschließung, Ehescheidung, müssen wir erstmal den Vers 10 miteinander betrachten. Das ist die Grundlage für das, was kommt. Und das nenne ich so. Treue wurzelt in der Vaterschaft Gottes. Bevor wir uns über Ehe Gedanken machen, müssen wir uns erstmal klar werden, wenn es um Treue geht und wenn wir Treue lernen wollen, dann müssen wir die Vaterschaft Gottes neu verstehen. Kapitel 2, Vers 10, ich lese uns den nochmal. Da heißt es, haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Was wird hier geschrieben? Hier lesen wir erstmal Folgendes. Maleachi sagt, alle haben einen Vater. Das stellt er einfach mal fest. Als Frage wird es hier in den Raum gestellt, aber das ist natürlich eine Aussage. Ja, natürlich, wir haben alle, wenn wir gläubige Menschen sind, haben wir alle einen Vater. Und hier wird ganz bewusst das Zahlwort 1 gebraucht. Das wird in der deutschen Übersetzung nicht ganz so deutlich. Aber dieses Einvater ist nicht als unbestimmter Artikel gemeint, sondern hier steht die Zahlwort 1. Maleachi will betonen, es gibt nur einen einzigen geistlichen Vater. Einen einzigen. Und das ist Gott im Himmel. Das bedeutet, wenn alle, wirklich alle Gläubigen, einen geistlichen Vater haben, das heißt, dass alle Kinder dieses Vaters aus der gleichen Familie kommen. Was Selbstverständliches. Aber das ist wichtig. Gott sagt, alle Gläubigen gehören zur gleichen Familie, denn sie haben den gleichen Vater. Und wenn sie zur gleichen Familie gehören, dann unterstehen alle Kinder auch den gleichen Regeln. So sollte es zumindest sein. Wir haben zwei Kinder zu Hause. Irgendwie beschweren sich immer alle, also alle beide, dass der andere immer gerechter behandelt wird als derjenige, der sich gerade beschwert. Ich vermute, das ist nur bei uns zu Hause so. Aber wir als Eltern versichern den beiden immer wieder, ihr steht unter den gleichen Regeln, natürlich. Ihr empfindet das vielleicht anders, aber ihr steht alle unter den gleichen Regeln. Das sind unsere Familienregeln und die werden in der Regel von den Eltern festgesetzt. Und so setzt Gott auch die Regeln in seiner Familie fest. Alle unterstehen also den gleichen Regeln. Und das ist nach meiner Überzeugung das Wort Gottes, die Bibel. So, das ist das Erste. Das Zweite, Maleachi sagt, alle haben einen Schöpfer. Das ist vielleicht ein ganz ähnlicher Gedanke. Auch hier steht das Zahlwort 1. Es gibt nur eine einzige Person, die uns alle gemacht hat. Das ist Gott im Himmel. Was folgert denn daraus? Wenn wir alle einen Schöpfer haben, dann kommen wir alle aus der gleichen Werkstatt. Und wenn wir alle aus der gleichen Werkstatt kommen und der Schöpfer uns alle gemacht hat, dann schlussfolgere ich daraus, alle funktionieren nach derselben Betriebsanleitung. Alle ticken irgendwie ähnlich. Sie kommen ja aus der gleichen Werkstatt. Und hier wird im Grunde genommen der gleiche Gedanke wiederholt. Ja, sie stehen unter den gleichen Regeln. Sie finden ihr Zusammenspiel auch in der gemeinsamen Betriebsanleitung und das ist das Wort Gottes. So, das beide stellt Maleachi am Anfang fest und wundert sich dann, dass wir treulos aneinander handeln. Wie kann es denn sein, wenn wir alle einen Vater haben und alle aus der gleichen Werkstatt kommen, wie können wir denn dann treulos handeln? Denn unser Vater, der ist ja treu. Das ist nicht nur neutestamentlicher Gedanke. Ich habe euch hier 2. Timotheus, Kapitel 2 angegeben. Dass Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind, das ist auch ein alttestamentlicher Gedanke. Das ist eine der großen Eigenschaften Gottes. Er ist treu. Und tatsächlich, dann verwundert es, wenn Gott treu ist, wenn Gott unser Vater ist, dann müssten wir als Kinder doch eigentlich Maß nehmen an unserem Vater. Das ist der Hauptgedanke in Vers 10. Es ist erstaunlich, wie häufig Menschen auf uns zukommen und uns sagen, ja, das sieht man ja, das ist euer Sohn. Nicht nur am Äußerlichen, auch wie sie reden, Tonfall, wie sie sich bewegen, welchen Fußballverein sie gut finden. Und das ist so, Kinder nehmen Maß an ihrem Vater. Und deshalb sagt Gott, wenn ich doch treu bin und ihr sagt, seid meine Kinder, wie kann es dann sein, dass dieses wesentliche Merkmal euch so wenig wert ist? Und dann beobachtet Gott, nachdem er das festgestellt hat, dass diese mangelnde Treue Auswirkungen auf 2 Bereiche in der Ehe hatte. Ich nenne das mal einmal, Treue hat Auswirkungen auf den Beginn der Ehe und dann hat Treue Auswirkungen auf die Dauer der Ehe. Was meint das? Verse 11 und 12 lese ich uns auch nochmal. Treue hat Auswirkungen auf den Beginn der Ehe. Juda hat treulos gehandelt und ein Greuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt, und antwortet aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Nun, hier findet sich dieser ganz einfache Gedanke wieder. Was den Beginn der Ehe betrifft, formuliert Maleachi hier, beide Partner sollen an denselben Gott glauben. Denn die Treulosigkeit, die hier geschehen ist, ist, dass ein gläubiger Mensch sich einen Ehepartner gesucht hat, der an einen anderen Gott glaubt. Und nach meiner Überzeugung ist das hier eigentlich die deutlichste Stelle in der ganzen Bibel, die mir aufzeigt, wie wichtig es Gott ist, dass ein gläubiger Mensch sich einen gläubigen Lebenspartner sucht. Meine Frau und ich, wir haben lange Jugendarbeit gemacht und vermutlich war das eines der am häufigsten diskutierten Themen in Gesprächen, nicht unbedingt in Jugendstunden, aber in Gesprächen, die wir mit jungen Leuten hatten. Immer wieder die Frage, aber kann es bei mir nicht auch anders sein? Ja, ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich habe eine Person kennengelernt, die ich von ganzem Herzen liebe, aber die meinen Herrn nicht liebt. Kann es bei mir nicht anders sein? Vielleicht will Gott mich ja gebrauchen, damit dieser Mensch, der Gott bisher noch nicht kennt und ihm noch nicht folgt, vielleicht zum Herrn findet. Auf diese Fragen habe ich keine Antwort, weil ich ja nicht in die Zukunft schauen kann. Das Einzige, was ich erkenne im Wort Gottes, ist, dass das eine ganz klare Vorgabe Gottes ist. Ein gläubiger Mensch soll sich einen gläubigen Ehepartner suchen. Nicht nur hier, auch im Neuen Testament finden sich hier Stellen dazu. Ich schaue gerade mal, ich glaube, ich habe sie hier auf der Folie. Ja, ich würde diese beiden Stellen für ganz wesentlich halten. 1. Korinther 7, Vers 39 und 2. Korinther 6, Vers 14. 2. Korinther 6, Vers 14 ist manchen vielleicht bekannt. Das ist die Stelle, dass wir nicht an einem Joch zusammenziehen sollen, also ein Gläubiger und ein Ungläubiger. 1. Korinther 7, natürlich, hier geht es darum, hier geht es um Witwen, die wieder heiraten. Und hier schreibt Paulus, es soll im Herrn geschehen. Aber das halte ich als Grundvorgabe überhaupt für Eheschließung. Es soll im Herrn geschehen. Was nach meiner Überzeugung bedeutet, der Partner soll ein gläubiger Mensch sein. Also beide Partner sollen an denselben Gott glauben. Das ist Gott wichtig für die Ehe. Und das bedeutet Treue. Und jetzt fragt man sich ja, warum denn treu? Das ist Treue Gottes Wort gegenüber. Deshalb wird das hier mit Treue bezeichnet. Treue Gottes Wort gegenüber bedeutet, ich suche mir einen gläubigen Lebenspartner. So, das ist die Auswirkung für den Beginn der Ehe. Diese Begründung kommt noch, Vers 12, stimmt. Gott gibt interessanterweise auch noch eine Begründung. Die müsste er gar nicht bringen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstehe. Dieser Vers 12 ist ganz schwer zu verstehen. Das heißt, Gott müsste keine Begründung geben, aber er gibt hier interessanterweise eine Begründung, warum es Sinn macht, sich einen gläubigen Ehepartner zu suchen. In Vers 12 wird gesagt, dass der nichtgläubige Partner, nämlich später die Familie, vielleicht sogar stärker prägen wird als der gläubige Partner. Als gläubiger Mensch träumt man dann ja oft davon, oh, dann werde ich meinen ungläubigen Lebenspartner zum Glauben führen. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber die Erfahrung zeigt, dass der nichtgläubige Partner oft stärker die Familie prägt als der gläubige Partner. Und Vers 12 könnte darüber sprechen. Wenn es hier heißt, dem Mann, der das tut, der also eine nichtgläubige Frau heiratet, wird der Herr alles ausrotten, was lebt und antwortet aus den Zelten Jakobs, dann heißt das nach meiner Überzeugung, hier gibt es keine gläubigen Menschen, die antworten, wenn der Familienvater zum Gottesdienst ruft. Also die Stelle ist ganz schwer zu verstehen. Aber ich glaube, da steckt folgendes Bild dahinter. Da ist ein gläubiger Mann und er ruft in sein Zelt hinein, wenn seine Familie dort ist, kommt, lasst uns zum Gottesdienst gehen. Und dann sagt Gott, da gibt es keinen, der antwortet. Weder die Frau noch die Kinder. Eine Begründung, die Gott hier gibt, die er nicht geben müsste, denn sein Wort ist an sich auch schon klar an dieser Stelle. So, das sind die Gedanken zu dem Beginn der Ehe. Also beim Gottesdienst antwortet keiner. So ist das in Vers 12 nach meiner Überzeugung gemeint. Der Familienvater ruft zum Gottesdienst und niemand antwortet und sagt, ich komme mit. Weil sonst keine gläubigen Personen mehr dabei sind. Vielleicht ist das ein ähnlicher Fall wie in 1. Könige 11. Ich lese uns die Verse jetzt nicht, aber dem Salomo ging es so. Der Salomo hatte Frauen, auch sehr viele Frauen, die anderen Göttern dienten. Und man merkte, das hatte Auswirkungen auf seine Familie und vor allem auch auf ihn selbst. So, das ist der Beginn der Ehe. Zweiter Gedanke, Treue hat Auswirkungen auf die Dauer der Ehe. Das sind die Verse 13 bis 16. Auch an manchen Stellen etwas schwer zu verstehen. Ich lese uns die Verse nochmal. Und zweitens tut ihr dies. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handelt nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Gott Israels, ebenso wie man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Wenn ihr jetzt beispielsweise eine Luther-Übersetzung vor euch habt, dann habt ihr euch gewundert, was liest der denn da eigentlich? Die Verse 14 und 15 sind sehr schwer zu übersetzen ins Deutsche und gerade der Luther-Text ist hier etwas anders. Ich habe aber mal versucht, die wesentlichen Dinge rauszugreifen, die klar sind hier in diesem Text. Das Erste, was ich erkenne, ist das hier. Gott spricht hier über Ehescheidung und das ist nach diesem Text ganz deutlich Schuld vor Gott. Ehescheidung ist Schuld vor Gott. Woran wird das deutlich? In Vers 13 spricht Gott, dass er die Opfer, die dann gebracht werden, hier geht es nicht um Opfer, um Buße zu tun über die Ehescheidung, sondern ganz allgemein Opfer. Da sagt Gott, ich nehme jetzt eure Opfer nicht mehr an. Was wohl daran liegt, dass hier eine Schuld ins Leben der Menschen gekommen ist, bei der sie nicht bereit waren, die Schuld zu bekennen. Und dann sagt Gott, dann bringen auch alle anderen Opfer nichts mehr. Wenn ich sage, Ehescheidung ist Schuld vor Gott, dann gibt es natürlich Vergebung auch für diese Schuld. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn es nicht als Schuld anerkannt wird, dann sagt Gott, dann höre ich auch auf die anderen Opfer nicht mehr, die gebracht werden. Und dieser Ausdruck hier in Vers 16 ist auch sehr drastisch, aber deutlich. Gott sagt, er hasst Scheidung. Und es gibt wohl kein stärkeres Wort, das Gott sonst im Alten Testament gebraucht, um Dinge zu beschreiben, die er absolut nicht will. Die absolut nicht zu Gottes Wesen passen. Und dieses Wort gebraucht er, um seine Haltung zur Scheidung, zur Ehescheidung auszudrücken. Ehescheidung ist Schuld vor Gott. Dann das Zweite, was wir hier erkennen. Ehe ist ein Bund. Das ist für uns heute in unserem Sprachgebrauch ganz normal geworden. Wir sprechen vom Ehebund. Woher kommt das eigentlich? In der Bibel steht nur an dieser Stelle, dass die Ehe eine Bundesbeziehung ist. Deshalb ist dieser Text eben so wichtig und so deutlich. Hier sagt Gott, die Frau, die du heiratest, ist die Frau deines Bundes, Vers 14. Da ist ein Bund geschlossen worden und ein Bund im Alten Testament, der durfte niemals gebrochen werden. Das ist das Wesen eines Bundes. Das ist auch das Wesen des Bundes, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Der kann nicht aufgelöst werden. Der ist gültig für immer. Und dieses gleiche Wort wird hier für die Ehe gebraucht. Die Frau, die du heiratest, das ist die Frau deines Bundes. Da schließt du einen Bund. Und der ist nicht mehr zu lösen. Das wird besonders auch daran deutlich, dass diese beiden Ehepartner als ein Fleisch beschrieben werden. Hier ist die Übersetzung nicht ganz deutlich, aber hier geht es auch um das Zahlwort 1 in Vers 15. Also diese beiden Ehepartner sind zu einer Person geworden. Und das erinnert sehr stark an 1. Mose 2. Diesen ganz wichtigen Vers, den ich uns jetzt mal lesen werde, zur Ehebeziehung, so wie Gott sich das von der Schöpfung an gedacht hat. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Diese beiden werden wie eine Person vor Gott. Und das greift Maleachi hier auf und sagt, die Schöpfungsordnung ist immer noch gültig zur Zeit Maleachis und damit auch zu unserer Zeit. Diese Ehebeziehung dieser beiden Menschen ist damit unauflöslich. Hier wird in 1. Mose 2 ein Wort gebraucht, dieses Anhängen meint ein Kleben aneinander. Diese beiden Personen kleben so fest aneinander, die sind nicht mehr zu scheiden. Wir Menschen kriegen das hin. Ja, wir können in unserer Gesellschaft eine Ehescheidung vornehmen, aber die beiden sind so fest miteinander verklebt, dass sie nur mit Schaden voneinander getrennt werden können, durch die Hand eines Menschen. Das meint dieses Wort. Von Gott her unauflöslich gedacht. Und wenn hier für die Dauer der Ehe das Wort Treue gebraucht wird, dann meint es eben die Treue dem Ehepartner gegenüber. Genauso wie Gott die Treue zu ihm einfordert, fordert er auch die Treue der Ehepartner zueinander. Was bedeutet das jetzt für uns? Meine Schritte aus geistlicher Gleichgültigkeit. Was bedeutet das jetzt für meine Ehe? Oder vielleicht für die vor mir liegende Ehe? Ich hatte ja schon gesagt, wir machen hier kein Eheseminar. Jetzt könnte man hier ganz viele praktische Hinweise bringen. Was machen denn jetzt Ehepaare, wenn die erste Liebe vielleicht auch zueinander erkaltet ist? Darum geht's hier nicht. Da gibt es gute Bücher, die das beschreiben. Ich frage mich, was gibt mir hier der Text vor? Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn du das zu deiner Grundlage machst, in deinem Leben Maß zu nehmen an deinem Vater im Himmel, dann werden Handlungsweisen dabei rauskommen, die Gott ehren und die seinem Wort entsprechen, so wie du dir deinen Lebenspartner suchst und auch wie du mit ihm umgehst. Nimm Maß an deinem Vater im Himmel. Tu es ihm gleich. Lesen wir ja in Vers 10. Gott ist unser Vater. Wie kann es dann sein, dass wir anders sind als er? Das geht eigentlich nicht. Und wenn ich ins Neue Testament gucke, dann stelle ich fest, dass gerade dieser Gedanke, Jesus als unser Vorbild zu nehmen, auch für unsere Ehebeziehungen, ein ganz, ganz wesentlicher ist. Zum Beispiel, ich greife jetzt mal 4 zusätzliche Dinge noch raus, wo das Neue Testament mir ganz deutlich sagt, Matthias, guck dir an, wie Jesus gelebt hat, nimm Maß an ihm und behandle deine Mitmenschen und deine Ehefrau genauso. Erstens, liebe wie Jesus. Johannes 13, Vers 34. Dort heißt es ja, dass wir als Christen an unserer Liebe erkannt werden, aber da heißt es, das ist eine Liebe, die wir uns von Jesus abschauen. Wie hat Jesus uns geliebt und so gehe ich mit meinem Nächsten um und mit meinem Ehepartner. Interessanterweise, Epheser 5, Vers 25, da geht es auch wieder darum, zu lieben wie Jesus, aber das ist genau auf die Ehe bezogen, Epheser 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und sich hingegeben hat für sie. Und alles für die Gemeinde gegeben hat. Liebe wie Jesus. Auch hier werden wir aufgefordert, Maß zu nehmen an Jesus. Vergib wie Jesus. Epheser 4, Vers 32. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Egal, welches Ehebuch du liest oder welches Eheseminar du mitmachst, es geht doch immer nur um diese Dinge. Vergeben, ein ganz wichtiger Punkt. Ihr werdet schuldig werden aneinander, das ist kein Grund, treulos aneinander zu handeln. Voneinander wegzulaufen, sondern dann heißt es, einander zu vergeben. Und weiter als Ehepaar zu leben. Dient einander, wie Jesus es tat. Johannes 13, die Fußwaschung. Oder auch Galater 5. Dient einander und schaut euch das von Christus ab. Achtet den anderen höher als euch selbst. Immer wieder Jesus als Maßstab. Oder das Letzte, nehmt an wie Jesus. Römer 15. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat oder aufgenommen hat, wie man es auch immer übersetzen mag. Dieser Treulosigkeit setzt Gott sein Wesen gegenüber und sagt, lasst euch prägen von mir, ich bin treu, lasst euch umgestalten in das Bild Jesu, und dann wird euch auch Treue gelingen können. Und selbst wenn ihr treulos seid, Gott ist treu und es gibt Vergebung für Treulosigkeit. Und dann fangt auch wieder neu an. So, das war der erste Brief. Kein angenehmer Brief. Also der erste, den wir heute Abend betrachten wollen. Kein angenehmer Brief, aber ein heilsamer Brief. Ein wichtiger Brief. Zurück zur ersten Liebe heißt auch wieder Treue zu lernen und Gottes Wesen ähnlicher zu werden. Der nächste Brief, den wir jetzt miteinander betrachten wollen, da geht es jetzt vielleicht an einer Stelle sogar um eine ganz ähnliche Thematik. Aber das werde ich am Ende noch versuchen herauszustellen. Der nächste Brief, den Maleachi abgibt, der beginnt in Kapitel 2, Vers 17. Und er geht bis Kapitel 3, Vers 5. Und um dort in das Thema mal einzuleiten, habe ich euch hier vorne was aufgebaut. Vielleicht fragt ihr euch schon die ganze Zeit, was soll denn dieser Tisch hier vorne? Ich lüfte mal das Geheimnis. Und muss wahrscheinlich jetzt etwas lauter reden. Versteht ihr mich? Ja. Hier drunter habe ich hier ein Raclette-Gerät, das ich mir gerade von Johannes ausgeliehen habe. Warum? Mein Vater hat mir früher immer etwas ganz Wichtiges mitgegeben. Wisst ihr, was mein Vater mir immer gesagt hat, als ich noch ein kleines Kind war? Er hat mir gesagt, Matthias, fass niemals auf eine eingeschaltete Herdplatte. Das hat schlimme Folgen. Fass niemals auf eine eingeschaltete Herdplatte. Das hat schlimme Folgen. Ich habe das jahrelang beherzigt. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Jahrelang beherzigt. Soll ich euch was sagen? Da stimmt irgendwas nicht. Pass mal auf, ich habe mir dieses Raclette-Gerät besorgt, habe sie unten angeschlossen. Schalte ich das ein. Volle Pulle. Bisschen. Das ist wirklich angeschlossen, wirklich eingeschaltet und jetzt passe ich drauf. Und es hat gar keine schlimmen Folgen. Was hat mir mein Vater denn da erzählt? Ich kann es nochmal machen. Warm geworden ist es. Aber mehr nicht. Das heißt, das hat gar keine schlimmen Folgen, was mein Vater mir da erzählt hat. Stimmte gar nicht. Warum hat er das gemacht? Vermutlich wollte er mir einfach ein bisschen Freude am Leben nehmen. Deshalb hat er gesagt, Matthias, lass das. Fass niemals auf eine eingeschaltete Herdplatte. Das hat schlimme Folgen. Ich kann das gern auch nochmal machen. Obwohl, ihr könnt es eigentlich auch machen. Ihr habt ja gesehen, dass dann nichts passiert, wenn man drauf fasst. Wer mag denn gerne mal? Bleib lieber sitzen. Der hätte es wirklich gemacht, glaube ich. Ja. Für den Paul muss ich es erklären jetzt. Ne? Für alle anderen, die wissen, was dahinter steckt. Nein, jetzt packt man besser nicht mehr drauf. Gerade ist es schon warm gewesen. Jetzt wird es heiß sein. Natürlich hat mein Vater recht, wenn er sagt, fasst nicht auf eine eingeschaltete Herdplatte. Das hat schlimme Folgen. Das Problem ist folgendes. Es hat nicht sofort schlimme Folgen. Es dauert ein bisschen. Wenn eine Herdplatte eingeschaltet ist, dann dauert es erstmal eine Zeit. Aber dann kommen irgendwann die schlimmen Folgen, wenn du draufpackst. Und genau so ist es mit dem Gericht Gottes. Das Volk Israel, ich schalte das mal aus, oder sollen wir gleich noch was grillen? Ja? Das Volk Israel lebte nämlich mit folgendem Gedanken Gottes. Gott sagt dem Volk Israel, das ganze Alte Testament hindurch, sündigt nicht. Haltet euch an meine Gebote, sündigt nicht. Es hat schlimme Folgen. Das Volk Israel probierte das aus und merkte, das hat ja gar keine schlimmen Folgen. Offensichtlich ist das ja gar nicht so schlimm. Wo ist denn nun dieses Gericht, von dem Gott immer gesprochen hat? Ich lese uns mal Kapitel 2, Vers 17 und dann gleich weiter bis Kapitel 3, Vers 5. Da heißt es, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Also bis hierher vielleicht erstmal. Das Volk Israel sagt, wenn jemand sündigt, ist das gar nicht so schlimm. Vielleicht sogar gut in den Augen des Herrn, weil Gott ja gar nicht reagiert. Gott hat immer gesagt, ich bin ein Gott des Gerichts, ja, aber wo ist er denn jetzt? Er kommt gar nicht, wenn gesündigt wird. Und das machte den Israeliten Mühe. Sie beschwerten sich darüber, dass sie sagten, da gibt es so viele Menschen, die sündigen. Warum kommt Gott denn nicht und richtet jetzt endlich mal? Er hat es doch gesagt. Das heißt, das ist die erste Frage, die hier gestellt wird. Wo bleibt die Gerechtigkeit Gottes? Diese Frage steckt dahinter, warum straft Gott denn nicht die Sünder? Er hat es doch immer gesagt. Kann es vielleicht sogar sein, dass Sünder gut sind in den Augen Gottes, dass Gott Sünde vielleicht sogar gut findet, wenn er nicht reagiert? Und dann fordern sie das Gericht Gottes ein und sagen, Gott, jetzt komm doch endlich. Wo ist denn jetzt endlich der Gott des Gerichts? Und wisst ihr was? Das erinnert mich ein wenig an eine Szene in Lukas 9. Und ihr merkt eigentlich bei allen Briefen, das, was die Israeliten erleben, hat sehr viel mit unserem Leben zu tun. Dieses Einfordern des Gerichtes Gottes, wann kommt Gott denn endlich und sorgt für Gerechtigkeit, das haben auch seine Jünger getan, Jesu Jünger. Ich lese uns mal Lukas 9, ab Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er, also Jesus, sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samaritaner, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er entschlossen war, nach Jerusalem zu gehen. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie, und sie gingen nach einem anderen Dorf. Also die Jünger Jesu, die sagen, also was hier passiert, ist Unrecht, das muss doch sofort bestraft werden. Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und damit sind die Kinder Gottes mit dem Gericht Gottes schneller als Gott selbst. Ähnliches haben wir im Maleachi-Buch. Die Israeliten fordern das Gericht Gottes ein und sagen, wo bleibt denn jetzt endlich der Gott des Gerichts? Und Gott muss ihnen klar machen, ihr lieben Israeliten, mein Gericht kommt, aber langsam. Es dauert. Und das hat etwas mit Gnade und mit Geduld Gottes zu tun, mit Langmut Gottes. Wenn Gott sofort richten würde, das werden wir gleich noch sehen, dann sähe es in dieser Welt ganz anders aus. Und so beschreibt Gott jetzt ab Kapitel 3, Vers 1, wie das Gericht Gottes kommt. In 5 Schritten. Ich lese uns die Schritte und dann gehen wir sie ganz kurz durch. Das wird ein bisschen kürzer sein, aber nur, dass ihr diese wesentlichen Punkte mal habt. Also, wenn die jetzt das Gericht Gottes einfordern, sagt Gott, Kapitel 3, Vers 1, wie das Gericht kommt. Siehe, ich sende meinen Boten, spricht Gott, und er wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit, Und ich werde an euch herantreten zum Gericht. Jetzt kommt es, das Gericht. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Gott beschreibt hier mit wenigen Worten in 5 Schritten das Gericht Gottes und interessanterweise, am Ende beschreibt er das Gericht, aber das ist das Endgericht, das wir bisher noch nicht erlebt haben, was am Ende der Zeiten kommt. Das heißt, mit wenigen Versen geht Gott von der Zeit Maleachis bis in die ferne Zukunft. Ich habe diese 5 Schritte mal rausgegriffen. Der erste Schritt, den Gott hier beschreibt, ist, er sendet einen Boten. Es kommt ein Vorbote. Dieser Bote ist Elia. In Kapitel 3 im Maleachi-Buch wird dieser Bote nochmal Elia genannt. Das ist das Erste. Gott sagt, also wartet mal ab, mein Gericht kommt irgendwann, aber erstmal schicke ich meinen Boten, meinen Vorboten. Elia heißt er. Ist er schon gekommen, Elia? Ist eine ehrliche Frage. Ja, Elia ist schon gekommen. Das liegt schon in der Vergangenheit. Elia ist Johannes der Täufer. Jesus beschreibt ihn so. Jesus sagt, Johannes der Täufer ist Elia, von dem Maleachi spricht. Das heißt, dieser erste Schritt, den Maleachi damals den Israeliten sagt, ist bereits eingetroffen. Wir blicken darauf zurück. Zweiter Schritt, den Gott hier erwähnt, zweiter Schritt ist der hier. Nach dem Vorboten kommt Gott selbst. Noch bevor das Gericht kommt, sagt Gott, schicke ich einen Boten und nach diesem Boten komme ich. Denn wir lesen hier, dass dieser Bote Gott selbst den Weg bereiten wird. Deshalb ist klar, dass dann die Person, die danach kommt, Gott selbst ist. Und wir lesen hier auch, dass der Herr zu seinem Tempel kommt. Wem gehört der Tempel? Natürlich Gott. Deshalb, nach diesem Vorboten kommt Gott. Haben wir das schon erlebt? Ich weiß, das ist eine einfache Frage, aber ja, wir haben das erlebt. Das ist Jesus. Jesus kam nach Johannes dem Täufer, Gott selbst, in Christus. Noch bevor das Gericht kommt. Auch das haben wir bereits erlebt. Das liegt in der Vergangenheit. Dritter Schritt. Und jetzt macht Gott einen ganz großen zeitlichen Sprung. Danach spricht Gott in Bildern eines Wäschers und das bedeutet, dass Gott sein Volk reinigen wird. Gott reinigt sein Volk, das Volk Israel. Levi soll gereinigt werden, steht hier drin. Ein Stamm aus dem Volk Israel. Gott reinigt sein Volk. Ja, die Söhne Levi werden gereinigt. Was bedeutet das, dass das Volk gereinigt wird? Nun, das bedeutet, dass Gott ihnen ein neues Herz gibt. An anderen Stellen im Alten Testament wird das beschrieben. Dass dieses Volk, was lange Zeit auch unrein lebte, ein steinernes Herz hatte, Gott nicht richtig folgen konnte und da sagt Gott, es wird eine Zeit geben, da gebe ich euch ein neues, ein fleischernes Herz. Dann seid ihr gereinigt. Und dann seid ihr plötzlich Menschen, die reine, wohlgefällige Opfer darbringen können. Das heißt, Gott freut sich jetzt an seinem Volk. Plötzlich werden die Opfergaben, so heißt es hier, angenehm vor Gott sein. Gott freut sich plötzlich noch stärker an seinem Volk. Die Opfer werden angenehm sein. Und das bedeutet nach meiner Überzeugung eine Zeit, in der das Volk Israel an den Messias glaubt. Es wird eine Zeit geben, da reinigt Gott sein Volk. Sie bekommen ein neues Herz, sie glauben an den Messias, sie bringen reine, wohlgefällige Opfergaben dar. Eine Zeit, die wir bisher noch nicht erlebt haben. Das liegt in der Zukunft. Ja. Aber das ist auch noch nicht die Zeit des Gerichts. Auch das ist noch ein Schritt, der kommen muss. Und erst dann richtet Gott sein Volk. Gott sagt, ihr Lieben, das wird lange dauern. Wenn ihr das Gericht Gottes einfordert, Gericht über Sünde, dann müsst ihr warten, bis das Endgericht kommt. Gott züchtigt vorher, Gott erzieht auch vorher, aber Gott richtet erst am Ende der Zeiten. Dann richtet er sein Volk. Es fällt auf in Vers 5, dass hier nach Werken gerichtet wird. Da werden Dinge aufgezählt wie Ehebruch, falscher Schwur, den Tagelöhner betrügen, die Witwe bedrängen. Das sind alles Werke, nach denen gerichtet wird. Aber das ist ja genau das, was am Ende der Zeiten passiert. Das ist ein Hinweis auf das Endgericht. Am Ende der Zeiten werden wir nach unseren Taten gerichtet. Das, was das Volk Israel hier einforderte, das wird am Ende der Zeiten kommen. Und wenn wir jetzt genauer ins Neue Testament schauen, dann werden wir merken, wenn am Ende der Zeiten über das Werk der Menschen gerichtet wird, dann gilt für glaubende Menschen, dass da nur ein einziges Werk steht, nach dem gerichtet wird, und das ist der Glaube an Jesus. Das ist das Werk, das Gott in unserem Leben vollbracht hat. Das ist das, was über allem steht. Und deshalb kommt ein glaubender Mensch nicht in das Gericht Gottes. Aber Gott wird eines Tages richten. Jetzt tut er es noch nicht, aus Geduld und aus Langmut. Was lerne ich daraus? Was sind meine Schritte aus geistlicher Gleichgültigkeit, wenn ich mir das vor Augen führe, dass Gott auch ein Gott des Gerichts ist? Erstens, ja, Gott straft. Gott straft Sünde und Gott straft Sünder. Das ist eine Wahrheit. Aber nicht sofort. Nein, Gott hat Geduld. Gott hat Langmut. Warum? Das ist das Zweite, was ich lerne. Gott ist langmütig und geduldig. Lasst mich diese beiden Verse mal lesen. Römer 2, Vers 4. Da wird über die Langmut Gottes gesprochen. Eine Eigenschaft Gottes, die von vielen Menschen verachtet wird. So schreibt auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 2. Viele Menschen deuten diese Langmut Gottes als Schwachheit. Auch damals im Volk Israel, die Langmut Gottes als Schwachheit gedeutet. Wo bleibt er denn, der Gott des Gerichts? Und jetzt heißt es hier, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Das ist der Grund. Deshalb kommt nicht sofort das Gericht. Das ist Güte, die uns zur Buße leitet, zur Umkehr. Wir sollen unsere Schuld erkennen und dann bekennen und sie uns vergeben lassen von unserem Herrn. Oder 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Also, wo bleibt denn jetzt endlich der Gott des Gerichts? Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. So einen Gott haben wir, der langmütig und gnädig und geduldig ist, damit wir zur Umkehr kommen. Und damit er uns vergeben kann und damit wir eines Tages bei ihm sein können. So ist unser Gott. Die Frage, die die Israeliten damals stellten, es wäre schlimm, wenn Gott danach handeln würde und sagen würde, ich käme jetzt sofort und richte. Ich habe euch mal noch ein paar Liedzeilen mitgebracht. Die stammen von Manfred Siebald. Obwohl, ich gehe noch mal einen zurück, noch mal kurz sagen. Manfred Siebald, von dem ich euch ja schon mal ein Lied vorgespielt habe bei diesen Abenden. Hier nur ein Vers, eine Strophe und dann ein Refrain von einem Lied, ebenfalls wieder eine Parabel, wo Manfred Siebald über die Gütigkeit und Langmut Gottes nachdenkt und wo ihm deutlich wird, dass Gott damit ganz anders ist als wir. Er spricht dort von einer Fliege. Die Fliege ist tot. Kennt ihr dieses Lied? Ja, klingt ein bisschen kurios, aber sehr nachdenkenswert. Die Fliege ist tot. Schaut mal, so schreibt Manfred Siebald. Die Fliege ist tot. Ich habe sie erschlagen. Jetzt habe ich Ruhe. Sie reizt mich nicht mehr. Warum musste sie auch um die Lampe jagen, als wenn sie nicht richtig im Kopfe wäre? Doch während ich siegesbewusst den Rest der Jagd im Papierkorb beerdigen will, setzt sich eine Frage in mir fest und plötzlich wird es in mir ganz still. Wie wäre es, wenn Gott so wäre wie ich und gleich erschlüg, was ihm missfällt? Wer könnte dann dem Tod entfliehen? Er hätte Christus nicht gesandt für meine Schuld und die der Welt, damit ich leben kann durch ihn, durch ihn. Das ist es. Wie wäre es, wenn Gott so wäre wie ich? Wenn wir so ein Lebewesen vor uns, vor unserer Nase haben, das uns stört, so eine Fliege, was machen wir? Wir schlagen drauf. Weg damit. Wenn Gott so mit uns Menschen umgehen würde, lass mich das mal so sagen, der Gemeindesaal heute Abend wäre leer. Hier würde niemand sitzen und niemand stehen. Wenn Gott so wäre wie ich, wenn Gott nach dem handeln würde, was die Israeliten hier einklagen. Gott, wo bist du denn? Wo ist denn, wann kommt endlich der Gott des Gerichts? Nein, Gott wartet. Sein Gericht kommt, aber erst kommt ein Vorbote und der Messias. Er hätte Christus nicht gesandt, wenn Gott so wäre wie ich. Lasst uns neu dankbar werden für die Langmut Gottes. Lasst uns mit Sünde nicht spielen, sondern Sünde bei unserem Herrn bekennen und sie uns vergeben lassen von ihm. Denn er will ja, dass niemand verloren geht. Aber das Letzte, was ich daraus auch noch lerne, ist Folgendes. Wir hatten ja schon gesagt, wir sollen Maß nehmen an unserem Vater im Himmel. Wenn Gott geduldig und langmütig ist, muss ich es auch sein. Bin ich geduldig und langmütig mit Sündern? Die Israeliten waren es nicht. Gott, wann kommst du denn endlich und schlägst drauf? Die Jünger Jesu, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen und sie ausrotten? Und Jesus sagt nein. Bin ich geduldig und langmütig mit Sündern? Die Bibel fordert mich dazu auf. Die Bibel sagt in Römer 12, rächt euch nicht selbst. Mein ist die Rache, sagt Gott. Ich will vergelten. Und dann schreibt Paulus danach, wie wir miteinander umgehen sollen. Geduldig, langmütig. Feurige Kohlen auf das Haupt des anderen sammeln, aber nicht draufschlagen. Das ist nicht die Art eines Christen. Das Wesen Jesu anzunehmen bedeutet, geduldig mit Sündern umzugehen. Selbst wenn die Person schuldig an mir geworden ist, geduldig mit ihm umzugehen, Unrecht zu ertragen, das bedeutet Wesen Jesu zu leben. Wisst ihr was? Ich habe bei Amazon habe ich was ganz Kurioses gefunden. Erinnerte mich sehr stark an das Lied von Manfred Siebald. ist vielleicht ein komischer Vergleich jetzt, aber es passt einfach zu diesem Lied mit der Fliege und dass wir Menschen da immer so draufschlagen. Habt ihr eine Fliegenklatsche zu Hause? Vermutlich, ja. Ich meine, so sind wir Menschen ja. Wenn da Wesen sind, die uns stören, dann schlagen wir einfach drauf. Wisst ihr, ich habe bei Amazon eine Fliegenklatsche gefunden. Guck mal, das ist ein Ding. Könnt ihr das erkennen? Das ist eine Fliegenklatsche, die mittendrin ein großes Loch hat. Und wisst ihr, was da auf dem Stiel steht? Könnt ihr das lesen? Bei mir hast du eine Chance, steht da drauf. Eine Fliegenklatsche mit einem Loch. Bei mir hast du eine Chance. Ich fand das total klasse. Ja. Und wisst ihr, was ich, da habe ich noch gedacht, also so etwas brauche ich. Unbedingt. Und dann habe ich sofort bei Amazon bestellt und guck mal, da ist sie. Ja, ja. Guck mal, original so, ne? Großes Loch und dann da drauf, bei mir hast du eine Chance. Und die hängt bei mir im Büro. Weil ich habe gedacht, so etwas brauchen wir. So etwas müsste jeder Christ eigentlich bei sich in der Küche oder irgendwo hängen haben, um sich nochmal bewusst zu machen, Gott gibt uns eine letzte Chance. Gott schlägt nicht sofort drauf und das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Das ist der einzige Grund, warum ich heute Abend hier noch stehe. Und wir sollten genauso miteinander umgehen. Nicht das Gericht Gottes einklagen, sondern dem anderen eine Chance zu geben. Also hängt seit einem halben, dreiviertel Jahr bei mir im Büro. Immer vor Augen. Lass mich noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir sehr für diese Gedanken, die wir uns heute Abend machen konnten. Das sind keine angenehmen oder pflegeleichten Gedanken, aber es sind hilfreiche Gedanken. Du wendest dich im Maleachi-Buch an ein Volk, das die erste Liebe verlassen hat. Und vielleicht müssen hier auch mal wunde Punkte angesprochen werden und deutlich werden, an welchen Stellen wir die erste Liebe verlassen haben. Danke, dass du aber ein gütiger, ein geduldiger, ein gnädiger Gott bist. Und deshalb gelten uns diese Worte heute Abend auch. Da, wo wir die erste Liebe verlassen haben, Treulosigkeit vielleicht in unser Leben kam, in unsere Ehebeziehung oder auch in anderen Bereichen, da bitten wir, dass du mit deiner heilenden Hand kommst, dass wir bereit sind, unsere Schuld zu bekennen, damit du heilen kannst und damit die erste Liebe wieder in unser Herz einziehen kann. Und auch gerade da, wo es um Unrecht geht, da mach uns zu Kindern Gottes, die dir sehr ähnlich sind, die neu darüber staunen können, dass sie gnädig von dir behandelt werden und die selbst auch bereit sind, gnädig und geduldig mit anderen umzugehen, nicht Gericht einzufordern, sondern diese Zeit der Gnade und der Langmut zu nutzen, um zur Umkehr zu kommen, um Schuld zu bereinigen und um dann wieder befreit weiterzugehen und weiterzuleben. Du kannst uns dazu helfen. Und so bete ich auch heute Abend nochmal konkret darum, schenk uns diese erste Liebe zurück. Diesen Eifer, diese Freude, dieses Engagement für dich und mit dir zu leben, wo wir dir alles weihen und wo wir uns dir ganz hingeben. Mach uns solchen Kindern Gottes. Amen.